wunderschön. In 2000 hat es einen Film gegeben, der ist rausgekommen in die Kinos, Paying It Forward. Im Deutschen das Glücksprinzip, ganz, ganz schlecht übersetzt. Paying It Forward, und vielleicht kommen wir dann zur nächsten. Jawohl, das Glücksprinzip. Paying It Forward. Der Film handelt sich um einen 30-jährigen Jungen, der Sohn einer Alkoholikerin, und in einer Klasse wird ihm ein Klassenprojekt für jeden Einzelnen aufgegeben. Sie sollen irgendwas tun, was die Welt zum Besseren verändern kann. Wer hat den Film gesehen? Okay, ein paar von euch, viele von euch nicht. 2000 war auch schon eine relativ lange Zeit her. Und dieser Junge sagt seiner Klasse, er will dieses Konzept des Vorwärtszahlen oder Weiterzahlens gerne in seinem Leben ausprobieren. Und er wird drei Leuten helfen in einer Art und Weise, wo sie die Bedeutung ist, weil diese Leute sich nicht selbst in dieser Beziehung helfen können. Und mit der Aufforderung, dass sie das Gleiche für drei weitere Personen tun. Und dass das dann weitergegeben werden soll und die Welt zum Besseren verändern soll. Und der Junge versucht dieses manchmal nicht not successful, also nicht erfolgreich, aber dann am Ende versucht er doch anderen Leuten zu helfen und ist dabei ermordet worden bei seinem dritten Versuch, jemanden zu helfen in einer Art und Weise, wo diese Person sich selber nicht helfen kann, und wird erstochen und stirbt. Aber das, was er angefangen hat, hat weit tragende Konsequenzen und berührt viele, viele, viele Menschen auf der Welt. So der Film, Paying It Forward. Und die Frage, die, als ich den Jakobusbrief, wir sind im Jakobusbrief im zweiten Kapitel, die zweite Hälfte, Verse 14 und vorwärts, die Frage, die mich beschäftigt, als ich diese Verse las, war, was motiviert mich eigentlich, anderen Leuten Gutes zu tun? Was motiviert mich? Warum würde ich anderen Leuten Gutes tun? Und ja, es gibt verschiedene Antworten. Zum einen, weil mich Gott liebt und für mich viel Gutes getan hat. Das ist die nächste Folie. Gott liebt mich. Für mich war das ein sehr wichtiger Aspekt, als ich als 19-Jähriger an Jesus glaubte, weil meine Eltern waren geschieden, als ich 5 Monate alt war. Und für mich war immer, ich fühlte mich immer, abgelehnt. Und als ich dann als 19-Jähriger mir bewusst wurde, was Jesus für mich getan hat, dass er für mich gestorben ist, dass Gott mich so wahnsinnig liebt, so wie ich bin, mit meinen ganzen Fehlern und meinen ganzen Problemen, dann hat das etwas in mir verändert. Etwas Neues ist gewesen. Es war nicht einfach. Ich finde, als Christ fand ich das Leben sehr viel schwieriger als Nicht-Christ. Aber es hat sich etwas in meinem Herz verändert und es hat mich Gottes Liebe motiviert, anderen Leuten auch Liebe zu zeigen, Gutes zu tun. Es geht hier um Nächstenliebe. Gottes Liebe motiviert mich, andere Leute zu lieben. Habt ihr das auch erfahren oder kennt ihr das überhaupt? Ja, nein, vielleicht? Jo? Ja, okay. Manche von euch sind nicht so sicher, ob ihr das erlebt habt oder nicht. Die Liebe Christi drängt uns. Dieses Wort drängt kann auch mit zwingt mich. Die Liebe Christi zwingt mich, Guten des Gutes zu tun. Im ersten Johannesbrief, ihr könnt es ja selber lesen, im vierten Kapitel, schreibt Johannes, dass wenn wir Christen sind, dass wir ganz automatisch vielleicht nicht, aber ganz natürlich die Nächstenliebe zeigen. Wir müssen einander lieben, wenn Gott uns so geliebt hat. Also was oder wer motiviert mich, meinen Mitmenschen Gutes zu tun? Ja, ich gebe die Liebe Gottes weiter an den Nächsten. Ich zahle es vorwärts. Ich gebe es weiter. Es ist eine Reaktion, eine Erwiderung auf die Liebe Gottes. Wir haben Gottes Liebe erfahren und deshalb sind wir motiviert, Gottes Liebe unseren Nächsten zu zeigen. Doch damit dieses passiert, braucht es noch etwas in unserem Leben und das ist die Dankbarkeit. Wenn ich meine, dass ich Gottes Segen verdient habe, wenn ich meine, dass ich so gut bin, dass Gott eigentlich froh sein soll, dass ich an ihn glaube und dass er mir Gutes tun kann, wenn das meine Ansicht ist, dann werde ich wohl kaum dankbar sein und werde wahrscheinlich auch mein Herz nie für andere Leute die Liebe verspüren, die ich für andere Leute haben soll, als Christ. Also die Dankbarkeit ist wahnsinnig wichtig und deshalb gibt es so viele Verse, auch im Neuen Testament, auch in den Briefen des Paulus, warum wir als Christen dankbar sein sollen. Warum wir als Christen, we should rejoice in the Lord, wir sollten im Herrn froh sein und dankbar sein. Das kommt immer, immer wieder. Das motiviert. Ich muss mir bewusst sein, fast jeden Tag, was mir Gott gibt, wie er mich segnet. Und das, diese Dankbarkeit, die motiviert mich dann, auch anderen Leuten Gutes zu tun. Ich kann mich gut erinnern, als ich in Kanada jeden Tag in die Arbeit fuhr. Und das ging dann so die Straße runter, da sind Felder auf beiden Seiten. Es ist wunderschön, da war eine alte Eiche, die da stand. Und es war in der Früh und der Nebel war da und die Sonne ist durchgeschienen. Es war einfach traumhaft und ich bin in die Arbeit gefahren und habe gesagt, Gott, ich will dir nur Danke sagen, wie schön das Leben ist und wie du mich gesegnet hast und für meine Frau und für meine Kinder und für meine Arbeit und für diesen Tag. Und als ich dann in der Arbeit ankam, da geschieht was in einem, wenn man so betet, wenn man Gott dankbar ist. Da passiert was Positives, was richtig Gutes. Und man kommt mit anderen Leuten besser aus und irgendwie ist der Tag besser. Nur weil man Danke sagt. Gott aufrichtig dankbar sein drängt zur Nächstenliebe. Wie ihr sehen könnt, Gott liebt mich, ich bin dankbar und aufrichtig dankbar. Und diese Dankbarkeit motiviert mich, andere Leute zu lieben. Natürlich kann es vorkommen, dass ich etwas Gutes tue aus Eigennutz. Nicht, weil ich die andere Person liebe, sondern weil ich etwas von ihr will. Oder weil ich meine, gut dazustehen. Ich meine, es gibt sehr viele Firmen, die tun Gutes, geben Geld für irgendwas aus, damit sie dieses Bild haben, wo sie dann ganz gut mitwerben können. Ja, wir haben, was weiß ich, Diabetes Austria unterstützt, ganz gleich. Hier sind unsere 10.000 Euro. Wir können Gutes tun für falsche Gründe, for wrong reasons. Ja. Also wir können Gutes tun, weil wir irgendwie Schuldgefühle haben oder weil wir uns dazu genötigt fühlen oder weil wir meinen, dass wir besser dastehen. Weil wir jemand manipulieren wollen, weil wir erhoffen, was zu erhalten, zu bekommen. Aus schlechter Motivation etwas Gutes tun. Das ist auch möglich. Aber Christen sollten Gutes tun, nicht aus schlechter Motivation, sondern weil es etwas ist, das sie von ganz allein wollen. das ihn wichtig ist, das ihn von Herzen kommt, was ihnen, was reell ist in ihrem Leben, was wahr ist. Es ist etwas Schönes. Es motiviert nicht nur die Liebe Gottes, es hat auch damit zu tun, dass Christen den Heiligen Geist bekommen. Jeder Christ bekommt den Heiligen Geist, wenn er Christ wird. Und der Heilige Geist motiviert uns, andere zu lieben. Also die Liebe Gottes schüttet der Heilige Geist in unsere Herzen. Zu dem Punkt muss diese Liebe irgendwie auch, die Gottesliebe für Menschen, auch an andere weitergegeben werden. Es läuft über. It flows. Es ist nicht erzwungen. Es ist nicht, weißt du, mit, oh, jetzt muss ich wieder jemand helfen. Es ist einfach, weil man will. Es fließt irgendwie. Der Heilige Geist motiviert mich, meinem Mitmenschen Gutes zu tun. Er ist in mein Herz ausgegossen. Er kommt in mein Leben und er gießt die Liebe Gottes in mein Herz aus. Wir werden erneuert. Wenn wir Christen sind, werden wir erneuert. Wird unser Denken wird erneuert und unser Herz wird erneuert. Die Frucht des Geistes, die wichtigste Frucht, ist die Nächstenliebe. Die kommt zuerst. Es ist der wichtigste Bestandteil dessen, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und jeder Christ hat den Heiligen Geist. Können wir zur nächsten Folie bitte? Paulus schreibt, dass wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dass wir nicht Christen sind. Also, wenn du Christ bist, hast du den Heiligen Geist, ob dir das bewusst ist oder nicht, ist egal, du hast ihn. Er wohnt in dir. Du bist jetzt ein Tempel, in dem Gott wohnt. Er wohnt in deinem Herzen. Und er spricht in dein Denken und in dein Gewissen und will dir sagen, dass du deinen Nächsten lieben sollst, ganz praktisch und jeden Tag. Deshalb sollte eigentlich eine christliche Ehe anders sein als wie eine nichtchristliche Ehe, weil jeder Christ, Mann und Frau, den Heiligen Geist hat, der ihnen sagt, wie sie die andere Person lieben soll. Und dass sie die andere Person lieben soll. Auf dem Glauben folgen deshalb die Taten. Das ist die nächste Folie. Genau. Wenn wir einen aufrichtigen, einen echten, einen wirklichen Glauben haben, dann werden wir agieren in einer gewissen Art und Weise. Es muss so sein. Es geht nicht anders. Wir können einfach nicht, als Christen können wir nicht einfach sitzen und unser Leben einfach für uns selbst ausleben und überhaupt nicht aktiv sein, anderen zu helfen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht das christliche Leben. Das christliche Leben ist einfach die Liebe Gottes weitergeben, passing it forward, weitergeben an andere. Also der Heilige Geist drängt uns zur Nächstenliebe und deshalb wird das in unserem Leben in Taten umgesetzt. Does that make sense? Ja, könnt ihr, ist das verständlich? Ja, okay. Manchmal bedeutet die Nächstenliebe, dass man jemand nicht hilft. Das ist genauso Liebe, als wenn man jemand helfen soll und tut. Manchmal soll man es eben nicht tun. Manchmal müssen wir lernen, Nein zu sagen, um nicht der Person einen Schaden zuzufügen. Entweder, weil wir ein Kind, wenn wir immer Ja sagen, dann wird es verzogen, spoiled, dann wird es verzogen. Oder wenn eine Person irgendeinen Charakter Fehler hat oder wenn eine Person irgendeine Sucht hat und wir sagen ja, dann you enable the person. Mensch, mir kommt das Englische heute, das Deutsche fast gar nicht. Also, wir verstärken diese Sucht in der anderen Person, wenn wir Ja sagen. Es ist wichtig, dass wir lernen, du und ich als Christen Schranken zu setzen. Und auch lernen, Nein zu sagen. Wenn das die Liebe erfordert. Und damit sind wir bei Jakobus, endlich. Also, die nächsten Verse haben mit unserer Passage im Jakobus im zweiten Kapitel zu tun. Und wir fangen an mit Vers 14 und schauen uns mal die ersten vier Verse da an. Ihr könnt ja mitlesen. Was nützt es denn, Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine guten Taten tut? Das Wort hier für Taten kann auch mit Werke übersetzt werden. Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Die Antwort ist nein. Genau, die Antwort ist nein zu dieser Frage. Stellt euch vor, jemand von euren Geschwistern, und bei Geschwistern hat es jetzt nicht mit leiblichen Schwestern und Brüdern zu tun, sondern mit anderen Leuten in der Gemeinde. Stellt euch vor, jemand von euren Geschwistern hat nicht genug zum Anziehen und Essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, zieht euch warm an, isst euch satt. Aber er gibt ihnen nichts. Nichts, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, der keine guten Taten aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine glaubt eben, der andere tut Gutes. Beweise mir doch deinen Glauben ohne gute Taten. Und Jakobus will hier der Person sagen, das ist überhaupt nicht möglich. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen guten Taten beweisen. Jakobus, wie viele andere Autoren im Neuen Testament und Alten Testament, sagt, dass der wahre Glaube sich immer in guten Taten bemerkbar macht. Es geht nicht anders, wie schon gesagt. Wenn jemand sagt, dass er an Jesus glaubt oder an Gott glaubt, aber er tut nichts für andere, dann ist er verblendet und betrügt sich selber. Dann lügt man sich selber an. Man sagt, ich bin Christ, aber ich lebe für mich selber. Jakobus gibt uns hier ein Beispiel. Jemand in der Gemeinde ist wirklich arm, er hungert, hat nicht genügend Kleidung. Und der Christ, dem es gut geht, der mehr als genug hat, wünscht ihm alles Gute, hilft ihm aber nicht. Gehen wir mal zum ersten Johannesbrief, weil da lesen wir genau das Gleiche. Immer wieder in der Bibel lesen wir das Gleiche. Wem die geschwisterliche Liebe fehlt, der stammt nicht von Gott. Kann zwar behaupten, dass er ein Christ ist, ist aber keiner. Wenn jemand weltlichen Besitz hat, sieht seine Geschwister Notleiden und verschließt ihnen sein Herz, wie kann die Liebe Gottes in ihm sein? Und die Antwort ist, sie kann nicht in ihm sein. Oder? Wenn wir das mal überspringen, schaut euch mal die zweiten Verse an in Sprüchen. Weigere dich nicht dem, der es braucht, etwas Gutes zu tun, wenn du die Fähigkeit hast, ihm zu helfen. Das ist jetzt ein wichtiges Prinzip, die Fähigkeit haben. Es kann sein, dass man die Fähigkeit eben nicht hat. Entweder man hat nicht, was die andere Person braucht. Oder es fehlt einem die Kapazität zu helfen. Man ist emotional oder finanziell oder zeitlich oder körperlich einfach nicht in der Lage zu helfen. Ich war als Pastor des Öfteren dem Burnout nahe. Zweimal, 2007 und 2018. Und ich habe mich, nachdem ich in der Kirche war, bin ich nach Hause gegangen und habe mich verkrochen und wollte weder Mensch noch Tier sehen. Weil ich einfach am Ende war aller meiner emotionalen Kräfte. Ich konnte nicht mehr hören, Spencer, ich habe Krebs oder mein Freund hat Krebs, bet für ihn. Ich konnte einfach nicht mehr beten für Leute, die krank waren, weil ich nicht mehr darüber nachdenken konnte, nicht mehr mich damit befassen konnte. Ich war am Ende aller meiner Kräfte. Und vielleicht passiert es dir auch ab und zu, wo du einfach nicht die Kapazität hast, jemand anders zu helfen. Das ist okay. Aber die meisten von uns, zum Beispiel jetzt bin ich dem Burnout nicht nahe, haben diese Kapazität, das Gute zu tun. Wir haben die Kapazität, finanziell oder emotional oder körperlich oder geistig, jemand anders beizustehen. Und wir sollten keine billigen Ausreden haben als Christen. Ja, du, heute, diese Woche ist ziemlich voll, also kann ich dir nicht helfen. Tut mir leid. Tschüss. Nur weil wir in einem Land leben, das sozial für viele Leute, also viele Arme, wir haben eigentlich keine richtigen Armen hier in unserem Land, aber wir können immer noch irgendwo auf der Welt wirklich Arme finden. Und Not und Armut hat ja nicht nur mit Geld zu tun, sondern oft hat es damit zu tun, dass Leute einsam sind oder dass es ihnen nicht gut geht oder dass sie Probleme haben. Und das gibt's in jeder Gesellschaft, ob die jetzt sozial oder nicht sozial ist, das gibt's überall. Und da können wir immer etwas Gutes tun. Ha, wo war ich denn? Ah ja, der gute Samariter. Kennt ihr die? Wer kennt das? Der gute Samariter, ja, schau an, fast alle. Super. Der gute Samariter ist die Geschichte, ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Wir finden es im Lukas im 10. Kapitel. Und wie geht die Geschichte? Ein Jude geht von Jerusalem nach Jericho und was passiert dem? Bitte? Er wird überfallen und dann? Halb totgeschlagen. Und liegt am Wegrand. Oder? Und da kommt ein Priester, sieht diesen Juden und macht einen großen Bogen. Er will nicht helfen. Er will sich da nicht irgendwie beschmutzen. Wer weiß. Und dann kommt ein Levite. Levite ist ist auch in der priesterlichen Kaste. Und der geht auch. Macht auch einen großen Bogen. Und dann kommt ein verhasster Samariter. Wer waren übrigens die Samariter? Ein Mischvolk, genau. Das war von den Juden verhasst. Und dieser Samariter bleibt stehen, hilft aus, nimmt den Mann, nimmt ihn über Nacht, zahlt dem Wirt und so weiter und so fort. Er tut sehr vieles, um diesen Mann zu helfen. Obwohl umgekehrt wäre das vielleicht nicht geschehen. Der Jude hätte wahrscheinlich dem Samariter nicht geholfen, eben weil er verhasst war. Und Jesus sagt, das zeigt euch, was die Nächstenliebe bedeutet, wenn man jemand hilft. Das ist eigentlich der Punkt diesem Gleichnis. Das Gleichnis sollte zeigen, wie die Nächstenliebe ausschaut. In dem Gleichnis von dem letzten Gericht, kennt ihr das? Das ist im Matthäus-Evangelium am 25. Kapitel. Da spricht Jesus über das Gericht, das Endgericht. Und er sagt, die Leute werden in zwei Teile, zwei Haufen geteilt. Auf der einen Seite sind die Schafe, die Guten, und auf der anderen Seite sind die Ziegen, die Schlechten, die Schafe gehen in den Himmel, die Ziegen in die Hölle. Und er sagt, was ist der Unterschied? Und vielleicht können wir das bei der nächsten Folie sehen. Den Schafen sagt er, ihr habt diesen ganzen Leuten geholfen und sie haben gesagt, ihr habt mir dieses Gute getan. Und sie sagen, wann haben wir das getan? Und Jesus sagt, ja, wenn ihr es anderen tut, dann habt ihr es mir getan. Und umgekehrt, die Ziegen, sagt er, ja, ihr habt mir nicht geholfen. Und sie sagen, ja, wann haben wir dich gesehen? Ja, ihr habt es gesehen. If you did it to the least of these, you did it to me. Wenn ihr es den Mindesten getan habt, dann habt ihr es mir getan. Genau. Das Gericht, also wir werden gerettet durch den Glauben, durch die Gnade Gottes, wir können uns das nicht erarbeiten, aber das Gericht ist über unsere Taten, weil Taten folgen Glauben. Echter Glaube hat gewisse Taten und deshalb zeigen unsere Taten, was wir wirklich glauben. Genau. Römer 2 ist auch wieder so ein Vers, ich könnte es mal kurz drauf schauen. Wir werden gerichtet von unseren Werken. Es hat mit den Werken zu tun. Wie wir unser Leben leben, so werden wir gerichtet. Und es gibt viele andere Verse. Wenn wir jetzt weitergehen in unserem Text, schreibt Jakobus, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Gut so. Übrigens, das ist das Schema, auf das er hindeutet hier. Das ist die nächste Folie, bitte. Es ist das Schema im Alten Testament, das besagt, dass Gott eigentlich der einzige Gott ist. Dass Jahwe ist der einzige Gott. Es gibt keine anderen Götter oder Göttinnen. Jahwe ist der einzige Gott. Und hier schreibt Jakobus, ihr glaubt das, aber auch die Dämonen glauben genau das Gleiche. Also das ist, ihr könnt nicht sagen, ich bin jetzt Christ, weil ich glaube, dass Gott existiert und dass es nur einen Gott gibt, weil auch Dämonen glauben das. Ziemlich, aggressive Aussage. Dann nimmt Jakobus den Abraham als ein Beispiel. Und da lesen wir jetzt weiter im Jakobusbrief, Verse 21 bis 24. Zur nächsten Folie bitte. Danke. Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Tuns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten hingen zusammen und erst durch die Taten wird der Glaube vollkommen. Erst so erfüllt sich das Wort der Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Da gibt es übrigens zwei Verse im Alten Testament, wo das der Fall ist. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Tja, wann wurde das gesagt, dass Abraham durch seinen Glauben gerecht gemacht wurde? Bitte? Ja, im 15. Kapitel, ich habe es da auch auf die Folie geschrieben. Gott verspricht Abraham, dass er und seine Frau Nachkommen haben, so viele wie die Sterne am Himmel. Und er hatte kein Kind und sie waren zu alt, um Kinder zu haben. Aber er glaubte Gott dennoch und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt kommt es viel später, sie haben einen Sohn, den Isaak, und Gott sagt, du musst ihn mir opfern. Und Abraham nimmt ihn, geht rauf auf den Berg, legt das Kind auf Reisig, also das könnte die nächste Folie sein, habe ich da nicht ein Bild, vielleicht? Ah, na, Martin Luther, ja, auf den kommen wir jetzt gleich. Also Abraham legt den Sohn und will ihn abschlachten und Gott sagt, stopp, nein, tu es nicht. Und diese zwei Ereignisse verbindet Jakobus und sagt, ja, der Glaube ohne die Werke ist nutzlos. Und Martin Luther, der hat ja das Neue Testament übersetzt, in 1522 schreibt er diese berühmten Worte, dass Jakobus ein recht strohner Brief ist. Und in seiner späteren Übersetzung bzw. Ausgabe schreibt er, dass Jakobus nicht von einem Apostel geschrieben werden sein konnte, weil er hat einfach nicht, weil er gegen die Lehre des Apostel Paulus spricht und schreibt. Ja, aber widerspricht es wirklich? Ihr könnt es ja mal durchlesen. Zum einen geht es um die Werke des Gesetzes, also wir tun Gutes oder wir versuchen Gottes Willen zu tun, um in den Himmel zu kommen. Und auf der anderen Seite glaubt man, man ist gerettet und man tut einfach Gutes, weil es aus dem Herzen kommt. Nicht, weil man sich damit in den Himmel arbeiten will. Wir sind fast fertig. Okay, Martin Luther. Und dann die letzten Verse im Jakobus. Da gibt Jakobus ein zweites Beispiel. Also Abraham ist eines und das zweite ist die Prostituierte Rahab. Wurde nicht sogar die Prostituierte Rahab aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen? Denn sie nahm die Spione auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. Genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also das ist das Fazit. Glaube, keine Werke, Glaube ist nicht reell. Ist tot. Und Rahabs Werk bestand daraus, dass sie die Spione in ihrem Haus versteckt hat, obwohl die Leute wussten, dass sie dort dass sie dort waren. Also auf alle Fälle, die Soldaten sind gekommen und haben die Spione gesucht, und auf dem Dach hat sie unter diesen Flachs, Flachszeug versteckt, und die wurden nicht gefunden. Und dann bei Nacht hat sie es aus dem Fenster gelassen, weil sie war an der Mauer, ihr Haus war an der Mauer, und das war ihr gutes Werk. Und ihr Glaube wird dadurch bestätigt, weil sie diesen Spionen sagt: Ich weiß, dass Jahwe der einzige Gott ist. Und damit sind wir am Ende. Ich weiß, wenn du Christ bist heute, hast du die Liebe Gottes in dir. Ich weiß, wenn du Christ bist hier, wenn dein Glaube reell ist, dann tust du schon Gutes für andere. Das weiß ich. Also, heute will ich nicht, dass du irgendwie Schuldgefühle hast. Ich will dich einfach ermutigen, mehr zu tun. Denn ich weiß, du tust schon was. Es geht nicht anders. Aber vielleicht kann ich dich ein bisschen ermutigen und die Barmherzigkeit Gottes noch mehr weiterzugeben. Der Apostel Paulus hat für seine Kirchen gebetet, und wir können füreinander beten, dass uns Gott einfach das Herz aufmacht für andere Leute, dass wir sehen, andere Leute sehen, wie Gott sie sieht, und dass wir, wenn es uns möglich ist, etwas tun. Das ist die nächste Folie, können wir da kurz mal drauf schauen. Also, das ist Paulus Gebet für die Leute in seinen Gemeinden. Ich bete das Gleiche für mich und für euch, dass unsere Liebe einfach wächst. Füreinander und für Leute in der Welt. Und dann habe ich noch ein paar Fragen, über die könnt ihr nachdenken.